Er montiert sozusagen innerhalb der Kamerabewegung, indem die Kamera nämlich näher an die Figuren heranfährt, dann wieder von ihnen wegfährt, manchmal auf ein Detail heranfährt. Also er ersetzt quasi das Schneiden in verschiedenen Einstellungsgrößen, in verschiedenen Perspektiven dadurch, dass die in einer einzigen Einstellung, in einer einzigen Kamerabewegung abgedeckt werden. Und dadurch ist der Film durchaus bewegt.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen ist und dynamische Kamerafahrten in den Fokus rückt, sogenannte Plansequenzen. Heute haben wir uns vorgenommen, über Alfred Hitchcock und sein Verhältnis zu langen Einstellungen zu sprechen. Hallo Michael.
Hallo.
Michael, Hitchcocks Film Rope ist ja legendär für seine ungewöhnliche Entstehungsweise und die eigenwillige Ästhetik, die daraus folgt. Was ist das Besondere an diesem Film, der in Deutschland unter dem Titel Cocktail für eine Leiche bekannt ist?
Ja, also es gibt mehrere Dinge, die besonders sind an diesem Film. Zum einen war es Hitchcocks erster Farbfilm, sodass man natürlich, wenn man sich jetzt mit Hitchcocks Farbdramaturgie auseinandersetzen will, bei diesem Film starten muss. Es ist zudem einer der wenigen Beispiele für Queerness in einem klassischen Hollywood-Film. Es wird natürlich nicht offen ausgesprochen, aber es wird angedeutet, dass zwischen den beiden männlichen Protagonisten eine homosexuelle Beziehung besteht. Was den Film aber besonders interessant jetzt natürlich macht im Kontext auch der Ausstellung, ist die Tatsache, dass es der erste Film der Filmgeschichte war, bei dem der Versuch unternommen wurde, mit möglichst wenigen Schnitten das Ganze mehr oder weniger in einer durchgängigen Einstellung zu präsentieren. Das hatte es bis dato nicht gegeben. Das war grundsätzlich auch technisch natürlich erstmal gar nicht möglich, weil Hitchcock und alle anderen Filmschaffenden zu der Zeit haben auf 35 mm gedreht. Und da ist natürlich irgendwann die Filmrolle zu Ende, nach 10, 11 Minuten. Das heißt, es muss zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall ein Schnitt kommen. Und Hitchcock wusste das natürlich und hat es entsprechend in den Vorbereitungen eingeplant. Ja, Hitchcock ist ja bekannt dafür, dass er alles bestens vorbereitet hat und immer gesagt hat, das eigentliche Drehen ist langweilig, die Vorbereitung ist das, was die eigentliche Arbeit macht. Und hat sich im Vorfeld genau überlegt, wo er diese Schnitte denn setzen kann. Interessanterweise haben wir das ein Stück weit falsch in Erinnerung, wenn man über diesen Film spricht und an ihn denkt, glaubt man oft, alle Schnitte, die er hat, sind irgendwie versteckt, aber das stimmt so nicht. Es sind deutlich sichtbare Schnitte auch im Film zu sehen, insgesamt 5 Stück. Der ganze Film hat 10 Schnitte, also wenn man jetzt umgekehrt nochmal zurückgeht und sagt, okay, wir müssen alle 10 Minuten Schnitt machen, der Film dauert 80 Minuten, das heißt, man könnte theoretisch mit 8, 9 Schnitten auskommen. Er hat jetzt 10 gesetzt und zwar interessanterweise in dem Rhythmus immer ein sichtbarer Schnitt, ein unsichtbarer Schnitt, ein sichtbarer Schnitt, ein unsichtbarer Schnitt. Unsichtbar heißt in dem Fall, er hat es halt sehr gut kaschiert. Er hat immer dann eine Person vor die Kamera treten lassen oder die Kamera fährt ganz nah an den Rücken einer Filmfigur heran und dann verdunkelt sich das Bild kurz und in diesem Schwarz kann sozusagen der Schnitt versteckt werden. Und das eben immer abwechselnd mit den sichtbaren Schnitten, um so eben diese 80 Minuten Film zu ergeben. Und er hat dabei auch schon berücksichtigt, dass ja nicht nur die Filmrolle nach 10 Minuten gewechselt werden muss, sondern dass auch bei der Filmvorführung, bei der Projektion natürlich die Rollen gewechselt werden müssen von den Vorführer, Vorführerinnen. Das heißt, nach immer 20 Minuten muss sozusagen die Rolle am Projektor gewechselt werden. Und auch das hat er berücksichtigt bei der Überlegung, wo genau setze ich jetzt einen Schnitt. Die sichtbaren Schnitte sind allerdings auch sehr, sehr gut in die filmische Handlung eingebunden. Also das sind natürlich keine wahllosen Schnitte, die da gesetzt werden. Ja, zum Beispiel der allererste ist der Schnitt von draußen, von der Ansicht auf die Wohnung, in der das Ganze spielt. Also man sieht nur sozusagen das Fenster der Wohnung. Und dann gibt es einen Schnitt in das Innere und dann sind wir in der Wohnung drin und verlassen die auch bis zum Ende des Films so nicht mehr. Und was man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen kann, ist, der Film basiert ja auf einem Theaterstück, das Theaterstück Rope von Patrick Hamilton. Und bereits das Theaterstück ist so geschrieben, dass es keine Unterbrechungen vorsieht, also keine Akte, keine Szenen, wie man das sonst häufig beim Theater hat, sondern dass das alles in dem gleichen Bühnenbild in einem Rutsch durchgespielt wird. Und Hitchcock hat sich halt überlegt, wie kann ich das in eine filmische Form übertragen, und hat sich halt gedacht, die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist im Grunde das Ganze wie ein Theaterstück zu filmen, also möglichst in einem Rutsch ohne Unterbrechung. Und so kam er letzten Endes zu dieser Idee mit den versteckten Schnitten.
Mit der dynamischen Kamerafahrt, die du ja eigentlich thematisierst in der Ausstellung, hat das natürlich relativ wenig zu tun, oder?
Mit der Kamerafahrt als solchem erstmal schon, aber natürlich versucht er möglichst viel Bewegung auch in den Film hineinzubringen. Es war von seinem Kamerateam ganz neu entwickelt worden, ein Dolly, ein Crab Dolly, so wie er heißt, der Bewegungen ermöglichte, die vorher so in der Form gar nicht möglich waren. Also der eine erhöhte Manövrierfähigkeit hatte, und dadurch war es möglich, in dieser Wohnung, in der das Ganze spielt, auch hin und her zu fahren. Und was er auch macht, ist, er verzichtet ja hier weitestgehend auf die Montage, aber er montiert sozusagen innerhalb der Kamerabewegung, indem die Kamera nämlich näher an die Figuren heranfährt, dann wieder von ihnen wegfährt, manchmal auf ein Detail heranfährt. Also er ersetzt quasi das Schneiden in verschiedenen Einstellungsgrößen, in verschiedenen Perspektiven dadurch, dass die in einer einzigen Einstellung, in einer einzigen Kamerabewegung abgedeckt werden. Und dadurch ist der Film durchaus bewegt.
Lange Einstellungen hat Hitchcock ja aber nicht nur in Rope genutzt. Es gibt da zum Beispiel einen legendären Monolog von Ingrid Bergman in Under Capricorn.
Ja, genau. Under Capricorn generell ist ein sehr interessanter Film. Der Monolog, den du jetzt ansprichst, ist tatsächlich die längste Einstellung des Films, die aber relativ bewegungsfrei ist. Also das ist wirklich vor allen Dingen Ingrid Bergman relativ nah gefilmt, wie sie ein Geständnis gibt und wir, oder ihre Geschichte, ihr Problem erzählt, und wir sind sozusagen von Anfang bis Ende an sie gehaftet und müssen ihr sozusagen zuhören, und der Schnitt, der erlösende Schnitt kommt erst in dem Moment, als eine andere Person den Raum betritt. Under Capricorn entstand ja direkt nach Rope, und Hitchcock wollte eine ähnliche Ästhetik anwenden wie bei Rope und hat auch diesen Film mit sehr, sehr langen Einstellungen gedreht. Allerdings nicht dieses sklavische, okay, wir tun so, als wäre das jetzt eine durchgängige Sache. Was allein schon deshalb nicht funktioniert, weil das Besondere an Rope ist ja, es spielt alles an einem Ort und alles zu einem Zeitpunkt. Das heißt, wir haben eine Kontinuität von Raum und Zeit, was ja ein Grund war für diese One-Shot-Geschichte, die er da unternommen hat. Under Capricorn spielt an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten. Und deshalb haben wir da schon aus diesem Grund auf jeden Fall einen Wechsel. Das heißt, dieser Film hat sehr, sehr, sehr viele Schnitte. Aber er arbeitet generell mit dem Prinzip der langen Einstellung, was natürlich auch thematisch begründet ist. Also man muss sagen, dass Hitchcock macht das ja nicht total wahllos. Es passt ja auch immer irgendwie zum Thema des Films. Bei Rope zum Beispiel sind wir ja in dieser Wohnung, wir sind Zeugen eines Verbrechens gleich zu Beginn des Films. Wir wissen, wo die Leiche ist. Wir wissen, wer den Mord begangen hat. Ja, ein klassisches Beispiel für Suspense. Wir haben als Zuschauende einen Wissensvorsprung vor den Filmfiguren, vor den Gästen, die zu dieser Dinnerparty kommen. Und dann sind wir in dieser Wohnung gefangen, und es hat auch was Klaustrophobisches, und können da nicht raus, bis dieses Verbrechen aufgeklärt ist. Das Stilmittel der Plansequenz hilft in diesem Fall, dieses klaustrophobische Empfinden zu verstärken. Und wir gleiten durch diese Wohnung, wir wissen immer nicht genau, wo die Kamera endet. Wir wissen nicht, wie das Ganze nach und nach aufgedeckt werden kann. Aber wir wollen, dass es aufgedeckt wird. Wir wollen endlich aus dieser Enge dieser Wohnung raus. Und da passt das als Stilmittel sehr gut. Und bei Under Capricorn haben wir das auch im Grunde. Wir wissen nicht genau, was sich ereignet hat in der Vergangenheit. Wir wissen nicht genau, was Ingrid Bergman erlebt hat. Es ist alles sehr geheimnisvoll, sehr mysteriös. und die langen Kamerabewegungen helfen halt, diese Atmosphäre zu erzeugen, helfen so ein bisschen auch Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden. Also es gibt eine längere Sequenz, da unterhalten sich die beiden männlichen Hauptdarsteller über Ingrid Bergmanns Figur auf der Terrasse, unterhalten sich über ihre Vergangenheit und dann fährt die Kamera mittels eines Krans hoch in sozusagen zum ersten Stock und da sehen wir Ingrid Bergmann, wie sie auf dem Balkon steht und wir verbinden sozusagen ihren aktuellen Gefühlszustand mit dem Zustand, über den die Männer sich da gerade unterhalten und da hilft dieses Stilmittel zum Beispiel. Und es ist interessant, dass in dem Moment, wo dieses Mysterium aufgeklärt wird in dem Film, ändert sich auch der Schnittrhythmus und es wird viel häufiger geschnitten. Also bis dahin ist es alles in so einem wabernden Zustand und da helfen diese langen Kamerabewegungen. Wenn man das zum Beispiel vergleicht mit den langen Kamerabewegungen in Orson Welles Filmen, wo man eine sehr, sehr große Tiefenschärfe hat, wo man also Vorder- und Hintergrund sehr scharf jeweils erkennen kann. Das hat Jack Cardiff, der Kameramann von Under Capricorn, nicht gemacht, sondern wir sind immer relativ nah an den Figuren dran. Der Hintergrund ist eher unscharf und dadurch hat das eben dieses Nebulöse und wir können gar nicht alle Details sozusagen aufdecken. Und es ist also ein wirklich sehr gutes Beispiel, wie die Form in dem Fall zum Inhalt des Films auch passt. Und dieser Monolog von Ingrid Bergmann, diese 9,5 Minuten, das war halt so ein kleiner Rekord. Es gibt auch Stimmen, die sagen, naja, es gab auch schon davor andere Filme mit entsprechend sehr, sehr, sehr langen Einstellungen. Aber der Verleih hat es damals so beworben, als ob damit jetzt ein neuer Rekord aufgestellt worden wäre. Und ich weiß, dass Ingrid Bergmann selbst war nicht so begeistert davon, dass das alles in einem Rutsch gefilmt werden musste. Genauso wenig war auch James Stewart begeistert, dass bei Rope exzessiv lange, aufwendige Proben natürlich gemacht wurden im Vorfeld, wo alles genau koordiniert wurde, wie die Kamera sich bewegt. Und Stewart hat halt gesagt, also es wurde viel mehr mit der Kamera geprobt als mit uns.
Weil du gerade gesagt hast, dass diese Plansequenzen bei Hitchcock ja auch fast immer eine Funktion haben, wo die Ästhetik sich auf den Inhalt bezieht oder damit auch inhaltlich etwas ausdrückt, fällt mir diese 2,5-minütige Kuss- und Schmuseszene von Cary Grant und Ingrid Bergmann aus Notorious dazu ein. Die ist ja sehr interessant, weil sie so lang und langsam ist. Es ist ja fast so ein bisschen peinlich oder quälend oder intim, weil die so man an ihren Gesichtern klebt und sie halt die ganze Zeit knuddeln und schmusen. Aber was ist aus deiner Sicht die Funktion von dieser Szene und der Plansequenz darin?
Also was solche Sequenzen natürlich machen, ist, sie richten sehr stark den Fokus auf das Schauspiel. Natürlich, wenn wir sehr nah auch an den Schauspielenden dran sind. Und tatsächlich hat sich Hitchcocks Stil dahingehend auch in den 40er Jahren verschoben, indem er solche langen Sequenzen gemacht hat. Und die haben wir in den anderen Filmen, die wir jetzt genannt haben, auch. Wo also die Schauspielenden wirklich sehr, sehr zentral und wichtig im Bild sind. Und Hitchcock entwickelt sich dann immer mehr im Laufe der Zeit eigentlich zu so einem Actors Director. Also wenn man auf seine früheren Werke schaut, so in den 30er Jahren, ist das Schauspiel selbst noch gar nicht so wichtig und so zentral. Aber die Filme, für die er bekannt geworden ist, das sind ja die, wo wir Leute haben wie Ingrid Bergmann und James Stewart und Cary Grant und die er halt entsprechend ins Bild gesetzt hat. Also das ist, würde ich mal sagen, ein Grund, dass man das Schauspiel sehr gut sehen kann und natürlich dazu auch ein besseres Verhältnis zwischen den Figuren zueinander herstellen kann, in dem Fall eben Cary Grant und Ingrid Bergmann. Es kann aber auch noch einen ganz einfachen Grund haben, der ökonomischer Natur ist. Es ist natürlich oftmals auch sehr viel günstiger, die Sequenzen in einem Rutsch zu drehen und eben nicht in ganz viele verschiedene Einstellungen aufzulösen. Ja, also man könnte natürlich so eine Szene auch, und auch das hat natürlich Hitchcock in anderen Filmen gemacht, auflösen in Schuss, Gegenschuss und dann verschiedene Perspektiven ausprobieren. Und in dem Fall muss man dann immer wieder alles neu aufbauen, alles neu einleuchten, alles neu einrichten. Und man spart dadurch sehr viel Zeit, wenn man das in einem Rutsch dreht. Ja, an der Capricorn zum Beispiel wurde innerhalb von 12 Wochen gedreht. Und normalerweise bei der Menge an Handlungsorten, Handlungssequenzen, hätte man eigentlich doppelt so viel Zeit gebraucht, um einen solchen Film zu drehen. Und das heißt, es gibt durchaus auch einen rein praktisch formalen Faktor, warum man dann mit solchen Auflösung arbeiten.
Wie kommt es eigentlich, dass Hitchcock sich noch in den 40er Jahren so intensiv mit langen Einstellungen beschäftigte? Wo später war er ja, besonders für seine grandiose Montage, fast schon klischeehaft, die Duschszene in Psycho oder der Flugzeugangriff auf Cary Grant in North by Northwest berühmt.
Generell muss man sagen, dass Hitchcock natürlich beides sehr gut beherrscht hat. Also sowohl die Arbeit mit langen, aufwendigen Kamerabewegungen, als auch die Arbeit mit Montage. Und die besten Regisseure, Regisseurinnen beherrschen eben beides gleichermaßen und setzen beides eben dann an, wenn es sich anbietet. Nichtsdestotrotz hatte er diese Phase in den 40er Jahren, wo er das verstärkt gemacht hat. Er hat es vorher schon immer mal wieder vereinzelt gemacht und hat mit langen Kamerabewegungen gearbeitet. Es gibt die sehr berühmte Szene in Young and Innocent, wo wir in einem Ballsaal auch sind oder in einer Tanzhalle sind und wir wissen, dass der Mörder sich in diesem Raum irgendwo versteckt und das Einzige, was wir wissen, ist, dass der Mörder mit dem Auge zuckt. Und die Kamera fährt durch diesen gesamten Saal durch. Es ist eine sehr aufwendige, lange Kranfahrt. Und dann nimmt sie langsam die Band in den Blick, die spielt, und fährt immer näher an den Schlagzeuger heran, bis am Ende nur noch sein Auge im Bild zu sehen ist. Und dieses Auge zwinkert halt oder dieses Auge zuckt halt. Und dann wissen wir, aha, der Schlagzeuger dieser Band, das ist der Mörder, der gesucht wird. Und eine ähnliche Szene gibt es auch in Notorious, wo die Kamera langsam von der Treppe hinunter fährt und den Schlüssel fokussiert, den Ingrid Bergman in ihrer Hand versteckt hat. Und der halt zu einem Raum führt, wodurch dann das weitere Geschehen im Grunde ausgelöst wird. Das heißt, es ist alles dramaturgisch begründet und gerechtfertigt, warum er das macht. Rope und Under Capricorn waren natürlich zwei Experimente in dem Sinne. Und die kamen auch daher, dass Hitchcock ein bisschen frustriert war durch zum Beispiel den Einfluss von David O. Selznick als Produzent. Der hatte ihm bei Filmen davor immer wieder reingeredet und er sehnte sich jetzt danach, unabhängiger zu sein und das machen zu können, was er machen will. Und das konnte er dann bei diesen Filmen machen und deswegen ist er da auch direkt mal ein kleines Risiko eingegangen und hat halt mal was versucht, was vorher so noch nicht versucht wurde. Und es gab eben dieses tolle neue Instrument des Crab Dollies, das sein eigenes Kamerateam beim Film The Paradigm Case, wo das schon losging mit den langen Kamerabewegungen, im Zuge dieser Filmproduktion entwickelt hatte. Also auch The Paradigm Case wollte er eigentlich überwiegend mit langen Kamerafahrten bestücken. Und wenn man den Film heute sieht, ist er allerdings doch sehr stark fragmentiert und es gibt viele, viele Schnitte. Es ist ein Gerichtskrimi. Aber er wollte da zum Beispiel eine sehr, sehr lange, 3-4-minütige Kamerafahrt haben, die mit der bis dato möglichen Technik nicht machbar war. Und im Zuge dessen wurde dieser Crab Dolly entwickelt. Und da hat ihm dann aber auch Selznick reingeredet und The Paradigm Case hätte sicher anders ausgesehen, wenn Selznick nicht gewesen wäre. Und so ist sozusagen dieser Wunsch, sich auszuprobieren, sicher gekommen. Und eben, wie ich schon zuvor sagte, er hat sich einfach überlegt, wie kann ich dieses Thema dieses Stückes, wie kann ich dieses Theaterstück übertragen, wie kann ich das Thema in Under Capricorn angehen und welches ist die beste filmische Form, die ich dafür finde. Er hat allerdings im Nachhinein selbst eher abwertend darüber gesprochen. Also er hat im Nachhinein schon gesagt, dass, also jetzt gerade im Hinblick auf Rope, dass das ein Stunt war, also eine Art Kunststück, wenn man so will. Und dass er schon natürlich eigentlich die Montage als das zentrale Gestaltungsmittel ansieht. Aber wie gesagt, ich finde, die besten Regisseure, Regisseurinnen setzen die Mittel dann an, wenn es sich eben anbietet. Die Duschszene im Psycho hätte man nicht in der Form mit einer ununterbrochenen langen Kamerafahrt drehen können. Und Rope wäre sicherlich ein ganz anderer Film geworden, der einen nicht so mitnimmt und nicht so spannend wäre, wenn er jetzt in ganz viele verschiedene Einstellungen unterteilt wäre.
Was bedeutet es denn eigentlich für die Dreharbeiten, wenn man so einen Film wie Rope plant, der in einer einzigen, also vermeintlich einer einzigen langen Einstellung gedreht ist? Was bedeutet das fürs Kamerateam? Was muss beachtet werden? Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen.
Rope wurde 2 Wochen lang geprobt und der eigentliche Dreh hat 20 Tage ungefähr gedauert. Das heißt, Probenzeit und Drehzeit waren fast identisch, was eher ungewöhnlich war. Und bei diesen Proben wurde natürlich geschaut, wie können wir das mit der Kamera machen. Man muss dazu sagen, das ist ein Technicolor-Film, ja, hatte ich ja gesagt, ein Farbfilm. Und Technicolor-Kameras sind auch riesig groß gewesen. Und da musste man natürlich überlegen, wie können wir diese Kamera überhaupt bewegen in diesem Set. Und das Set selbst war komplett mobil, wenn man so will. Also die Wände dieser Wohnung, die wir in dem Film sehen, ließen sich verschieben. Die Möbel, die man sieht, waren alle auf Rädern. Und jedes Mal, wenn dann sich die Kamera bewegt, gab es ein Team von Crewmitgliedern, die nichts anderes gemacht haben, als eben diese Wände der Wohnung zu verschieben, als die Möbel hin und her zu schieben. Es gab Markierungen auf dem Boden, sodass sie genau sehen konnten, wo was hingestellt werden muss. Und dadurch sozusagen diese Sequenzen zu schaffen. Und eine große Herausforderung auch bei Under Capricorn dann war die Beleuchtung. Weil man muss sich vorstellen, wenn man eine Sequenz einrichtet, eine Einstellung einrichtet, dann macht man das ja alles ganz perfekt mit dem Licht und schaut, wo stellen wir die Scheinwerfer hin und so weiter, wo wird ein Schatten geworfen von dem Scheinwerfer oder der Kamera oder dem Mikrofon, was auch immer. Und in dem Moment, wo die Kamera sich bewegt, verändert sich das ja alles. Verändert sich, wie die Schatten fallen, wie irgendwie plötzlich etwas ins Bild geraten kann. Es gab ein Team von Leuten, die nichts anderes gemacht haben, als permanent an verschiedenen Panels quasi automatisch Licht an- und auszumachen. Das Licht war teilweise auch an Dollys dran, an kleinen Kränen dran, an Mikrofonangeln dran. Und immer wieder musste genau geguckt werden, welches Licht nehme ich weg, welches Licht gebe ich dazu, damit ja nicht versehentlich zum Beispiel der Schatten der Kamera oder der Schatten des Mikrofons im Bild zu sehen sind. Und das war laut Aussage des Kamerateams der fast schwierigste Teil des gesamten Drehs.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Das war mein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen sein wird und uns mitnimmt in ein Labyrinth aus bewegten Bildern, das die Ästhetik der Kamerafahrt erlebbar macht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.